Alles, was Odem haben wir gerade gelesen. Loben Gott wo? In seinem? Und was ist das Heiligtum? Der Tempel. Guck mal, wie viele Jahre wir das singen. Verstehen wir das? Schaut mal, alles, was Odem heißt, das ist alles, was lebt. Und jetzt haben wir gestern gesehen, die vier Lebendigen. Wen repräsentieren die vier lebendigen Wesen? Alles, was Odem hat. Alles, was lebt. Das heißt, das ist die lebendige Schöpfung. Das heißt, Tiere und Menschen. Die Bäume sind auch eine Schöpfung, aber die sind nicht lebendig. Darum Löwe, darum Stier, darum Mensch, darum Vögel. Versteht ihr das? Ist das so mystisch? Nein. Übrigens, wenn ihr da rausschaut, dann seht ihr das alles, die Schöpfung, und dann, wenn ihr die Tiere seht, sind die der Abbild von den vier lebendigen Wesen im Himmel. Denn diese Tiere alle wurden nach dem Bild von denen gemacht. Denn die waren zuerst und dann waren die. Kapitel 5. Nun, damit wir diese Lieder verstehen. Wunderbare Lieder. Ich liebe Lieder. Also, Kapitel 1 wird eben ein Lied gesungen. Genau, Gott wird dafür angebetet in seinem Heiligtum. Denn schaut mal, Kapitel 5, Vers 9. Sie singen ein neues Lied. Nein, und dann geht man Kapitel 7, Vers 15. Das ist auch unser Abschnitt. Und schaut mal. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen im Tag und Nacht, nämlich durch die Anbetung, in seinem Tempel. In seinem Heiligtum. Die Schöpfung ist Gottes Heiligtum. Die Schöpfung ist Gottes Tempel. Wahnsinn, oder? Und darum heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich sah das Zelt Gottes bei den Menschen, der neue Tempel, die neue Schöpfung. Denn Gott wohnt jetzt nämlich in der Mitte der ganzen Schöpfung und nicht nur begrenzt auf einen Ort. Was sagt, als die Frau am Jakobsbrunnen, merkt Jesus ein Prophet, es könnte sein, dass er was weiß. Dann sagt sie, oh Jesus, jetzt habe ich eine ganz wichtige theologische Frage, die ich bis jetzt noch nicht geklärt bekommen habe. Wo ist der wahre Ort der Anbetung? Hier auf den Berg, buchstäblichen Berg, oder auf dem buchstäblichen Berg in Jerusalem? Was ist der wahre Ort? Was ist der richtige Berg? Und Jesus sagt, habe ich. Und Jesus sagt, der Vater sucht wahre Anbeter, echte Anbeter, die ihn wie anbeten? In der Wahrheit und im Geist. Der wahre Ort der Anbetung ist weder in Jerusalem noch hier, sondern in der Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Jesus in Christus und im Geist. Denn solche sucht der Vater, die ihn anbeten, in Christus und im Geist. Solche sucht er. Und nur nebenbei, was hat er ihr versprochen, wenn sie erkennt, wer er ist?
Wasser, wo man in der Mitte steht.
Ja. Was geht aus der Mitte des Stroms? So mache ich es einfach meinen Schülern, eine gute Note zu schreiben. Aus der Mitte des Gartens Edens floss was? Ein Strom und bewässerte die ganze? Wenn ihr das Hesekiel, den Tempel, den neuen Tempel anschaut, wisst ihr, was aus der Mitte des Tempels herausfließt? Ein Strom, Wasser und bewässert die ganze Erde. Und es ist am wenig und dann steigt es immer auf, steigt es auf und irgendwann mal komischerweise, gell? Eine komische Funktion von Wasser. Normalerweise könnte der Fluss nicht steigen, wenn keine zu... Es ist kein buchstäbliches Wasser. Wer zu mir kommt, und aus dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und er sprach von dem Heiligen Geist, den der Ding gegeben wird. Und wisst ihr, was in der Mitte des neuen Tempels ist? Im Paradies? Kapitel 22. Ein Fluss, das bewässert. Versteht ihr das? Das zieht sich vom ersten Buch bis zum letzten Buch. Der wahre Ort ist nicht auf dieser Erde. Der wahre Ort ist in Christus und ist im Geist. Es ist ein geistlicher Ort. Denn das Fleisch und Blut wird das Himmelreich nicht erben. Darum muss man geistlich sein, geistlich wiedergeboren sein. Darum muss der Irdische verwandelt werden. Wir brauchen einen geistlichen Leib. Sonst haben wir keinen Anteil daran. Nun weiter geht's. Kapitel 5. Wo waren wir stehen geblieben eigentlich? Wir fangen ab Vers 1. Ja, dann war das die Einleitung fertig. Wenn wir hier Kapitel 4 haben, dann ist der Blick in Kapitel 4, das Zentrum der Botschaft, ist der Thron Gottes, das heißt Schöpfung, das heißt Regierung. Wenn wir Kapitel 5 gehen, wisst ihr, was da in der Mitte steht? Das Lamm. Das Lamm. Zwei. Eins, zwei, so. Das Lamm. Okay? Das ist das Zentrum des fünften Kapitels. Die bilden eine Einheit und die zwei bilden auch eine Einheit. Und die, was da geschrieben ist, ist die Entsprechung von dem hier. Das ist eine andere Wiederholung von dem hier. So. Versuchen euch das aufzuzeigen. Also, ihr seht, dass die Schöpfung wird geschaffen und dann wird die Schöpfung nämlich erlöst. Und das Ziel der ganzen Schöpfung, das Ziel der Schöpfung oder das Ziel eben da auch der Erlösung ist was? Anbetung im Tempel Gottes. Das ist das Ziel. Die Verherrlichung Gottes. Das ist das Ziel und die Berufung der ganzen Schöpfung und das ist die Berufung der Gemeinde. Und momentan, liebe Geschwister, das ist so wichtig, momentan, wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden, ist der einzige Ort, wo jetzt schon das geschieht, nämlich wo? Die Gemeinde. Die Gemeinde ist momentan der einzige Ort, wo das geschehen soll und kann. Denn Gott wird nicht verherrlicht in der Politik. Gott wird nicht verherrlicht in der Wirtschaft. Nicht an der Uni. Nicht im Betrieb. Gott wird verherrlicht in der Gemeinde. Und ich sage euch etwas, was ich für sehr wichtig halte. Der Gemeinde ist der Ort, dass, wenn wir beten, dass der Himmel herniederkommt. Der Gemeinde ist der Ort, der einzige Ort, wo der Himmel herniederkommt. Und nicht, wo die Welt hereinkommt. Und wir haben das verwechselt. Der Gemeinde ist der Ort der Anbetung Gottes und nicht der Ort der Anbetung der Menschen. Aber wenn wir meinen, in dem gut gemeinten Anliegen, Menschen zu retten, wenn sie kommen, müssen wir sie anbeten und alles für sie tun, damit sie sich wohlfühlen und nicht Gott. Und wir wundern uns, warum das keine Kraft hat. Warum es keine Kraft hat. Weil Gott sich dazu nicht stellt. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gott verherrlicht wird. Darf ich euch noch eine Sache, Entschuldigung, wenn ich abschweife. Das sind so wichtige Gedanken, die ich gern loswerden würde. Als Salomo, der das Urbild gebaut hat, nämlich den Tempel, hat er doch Steine herbeigeschleppt, gell? Und wo hatten sie sie behauen?
Außerhalb von Israel.
Außerhalb. Warum denn nicht? Warum haben sie nicht die Blöcke geholt und auf der Baustelle sie bearbeitet?
Weil am Tempel kein Hammer und kein Meißel.
Warum denn nicht?
Dann müssen sie perfekt sein.
Weil es ein heiliger Ort ist. Und weil es der Ort der Anbetung ist, des Gebets. Und wir meinen, wir müssen Steine anschleppen und in der Gemeinde sie behauen. Und wir haben viel Lärm und keine Anbetung. Geht hin in die Welt und nicht holt die Welt herein. Geht in die Welt und macht Jüngern und bringt sie zu dem Tempel und betet an. Und wir, einmal im Jahr, lassen wir Zuckerbrücke runter, blasen eine Hüftburg auf, stellen einen Zuckerstand auf, verteilen Flyers mit Luftballons drauf. Und dann wundern wir uns, obwohl wir so viel Geld aufgewendet haben und so viel Energie, niemand kommen will. Nur 2, 3, weil sie hungrig waren. Und dann sind sie wieder gegangen. Einer hat einfach den Ausgang nicht wieder gefunden, weil wir ihn zugemacht haben. Wo bleibst du jetzt? Geht hin in die ganze Welt. Holt Steine herbei. Haggai. Geht hin, holt Holz herbei, geht auf die Berge und baut das Haus. Und unsere Gemeinde, distanzierte, freundliche Gottesdienste, sucherfreundliche Gottesdienste. Wir biedern uns an, wir verkaufen das Evangelium. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und von der Rückseite beschrieben. Johannes sieht, er sieht das, den Thron. Und der Thron, wer sitzt auf dem Thron? Der Schöpfer. Der Schöpfergott. Und er hat was in der rechten Hand, eine Buchrolle. In welcher Hand? In der rechten. Für was steht die rechte? Für Macht und Stärke und Herrschaft, ausführende Hand. Deswegen, das ist meine rechte Hand. Oder so. Das ist meine rechte Hand, die tut alles, die habe ich Vollmacht übergeben. Und so. Das ist das Bild, richtig? So, er hat in seiner ausführenden, starken Hand hat eine Buchrolle geschrieben. Und die ist beschrieben von vorne und von hinten. Die Übersetzungen, je nachdem, schwanken da. Und es gibt manche sagen, die ist beschrieben nur von innen, nur von innen und versiegelt. Ja? Ich bin da nicht alleine an diesem Standpunkt. Hier bedeutet von vorne und von hinten beschrieben. Warum denke ich, dass es von vorne und hinten bedeutet? Das heißt, die ganze Buchrolle ist ausgefüllt. Das heißt, was ist diese Buchrolle? Das ist der Ratschluss Gottes. Das ist sein Wille, das ist sein Plan. Und dieser Plan ist komplett. Es gibt keinen Platz für ein neues Kapitelchen. Man kann nicht sagen, oh, es ist ja schief gegangen mit Israel, dann machen wir einen Plan B. Dann schieben wir mal geschwind die Gemeinde ein. Oh nein, der Sündenfall. Oh, Gott hat nicht damit gerechnet, dass die bösen Menschen ihn verraten. Na gut, Jesus, was machen wir jetzt? Na gut, dann rette du sie mal. Vor Grundlegung der Welt hat Gott beschlossen. Das heißt, es gab noch keine Welt, es gab noch keine Menschen, es gab noch keine Schöpfung. Da hat Gott schon diesen Plan gefasst. Und das drückt diese Buchrolle aus. Es ist komplett geschrieben. Es hat keinen Platz für Ergänzungen. Der Ratschluss ist fertig. Und er ist versiegelt worden. Und Siegel bedeutet Zugehörigkeit. Siegel bedeutet, nur der ein Recht hat, für den es bestimmt ist, darf es öffnen. Kein anderer darf es öffnen, richtig? Es ist verbürgt. Deswegen ist das Bild, wir sind versiegelt worden durch den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist. Das heißt, wir haben eine Zugehörigkeit. Nun, derjenige hat Herrschaft über uns, der das Siegel aufgedrückt hat. Niemand anderes, das ist gewaltig, gell? Niemand darf. Und der Böse tastet euch nicht. Warum? Weil wir das Siegel Gottes an unseren Stirnen tragen. Zahl 777. Ich sehe sie. Das ist eine geistliche Zahl. So, und der hat es in seiner Hand. Das heißt, Gottes Ratschluss. Gott, der Schöpfer, wird vorgestellt als der, der alles geplant hat. Der die Schöpfung geplant hat und der auch was? Die Erlösung geplant hat. Das wird uns vorgestellt. Freunde, ist das Zukunft? Ist das Zukunft? Nein, Vergangenheit. Denn du warst, du bist und du wirst sein. Das ist doch permanent die Wiederholung in dem. Schreibe auf, was war, was ist und was. Ich deute es nicht, was Kapitel 1, Kapitel 2 bis 3 und Kapitel 4 bis 22. Schreibe den ganzen Ratschluss auf, ist das, was Johannes für einen. Schreibe alles, was ich dir aufzeige, nicht nur ein Teil. Nämlich von Anfang bis zum Ende. Und hier sind wir beim Anfang, nämlich beim Ratschluss Gottes. Und Gott hat diesen Ratschluss gefasst. Das heißt, niemand anderes kann ihn verändern, umschreiben, etwas dazufügen, wegnehmen. Gewaltig. Liebe Freunde, ist das nicht ein Trost? Ist das nicht eine wunderbare Hoffnung, dass Gott zu seinem Ziel kommt, eben, was wir doch alle bekennen? Und wir haben sogar eine Schriftstelle dafür. Ein herrliches Zeugnis der Bibel. Wunderbar. Glückselig, der es glaubt. Glückselig, der diese Worte bewahrt. Und nicht wegtut. Bewahrt. Was der Geist den Gemeinden sagt. Den Gemeinden. Gilt es der Gemeinde, ja oder nein? Freunde, ich bitte euch nochmal darüber nachzudenken. Wenn das hier die 70. Woche ist nach der Theorie, dann gilt das hier alles nicht der Gemeinde. Ich meine, dann aber das gilt der Gemeinde. Kapitel 5, Vers 2. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen? Wer ist würdig? Was bedeutet würdig? Nochmal. Wer ist in der Lage, richtig? Wir sprachen über die Schöpfung. Die Würdigkeit bestimmt, er ist in der Lage, das zu machen. Das ist die Würdigkeit. Wer ist würdig? Wer ist in der Lage? Und jetzt ist die Frage, wer ist in der Lage, diesen Plan Gottes zu erfüllen? Wer kann das machen, was sich Gott erdacht hat? Okay, dann könntest du es mal probieren. Ja, probieren könntest du es. Und Johannes geht auf die Suche. Na gut, jetzt haben wir einen Ratschluss Gottes, jetzt einen Plan. Ja, wer kann es machen? Und er sucht, und er sucht, und er sucht. Und er sucht die ganze Schöpfung ab, die Gott gemacht hat. Oben, im Himmel. Das heißt, er geht alle Engelswesen durch und alle Engelswelt und alle Repräsentanten der Schöpfung durch und guckt sie an. Und er schaut die gewaltigen Engel an, er schaut die herrlichen Engel an, er schaut die Lebewesen an, er schaut die Ältesten an, die alle mit Herrlichkeit da stehen. Und er guckt sie an und die verblassen alle, weil er denkt, ja, keiner von ihnen. Oh, ja, wenn keiner von ihnen, ja, wer dann? Und er beginnt an zu weinen, bitterlich zu weinen. Das gleiche griechische Wort ist das bitterliche Weinen, wie Petrus weinte, als er Jesus verraten hat. Das ist Heulen. Das ist nicht so, das ist, ich sag's euch nicht wie. Ja. Er weint bitterlich, verzweifelt. Ja, wenn niemand es gibt, der das machen kann, ja, dann war's das. Dann war's das. Und wisst ihr, wer dann kommt? Wer kommt denn?
Einer von den
Ältesten. Einer, aber wieso von einem von den Ältesten? Wieso kein Engel? Es kommt ein Repräsentant der Gemeinde. Weil das nämlich die Aufgabe der Gemeinde ist. Die gute Nachricht zu verkündigen. Es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm. Und wen verkündigt dieser Älteste? Das ist die Berufung der Gemeinde, dieser Welt zu verkündigen. Wer ist denn würdig? Wer ist allein in der Lage, all das zu tun, was Gott geplant hat? Durch wen wurde die Welt geschaffen? Geht man also rein theoretisch mal im Geiste, ansonsten zu Hause, in Hebräer Kapitel 1. Und da steht, dass Jesus, dass durch ihn alles geschaffen worden ist. In Johannes Evangelium Kapitel 1 heißt, und das Wort wurde Fleisch. Ja, so. Und dann wird in den ersten zwei Versen gesagt, dass das Wort bei Gott war und das Wort Gott war und Gott war das Wort und alles wurde durch dasselbe gemacht. Und es gibt nichts, was nicht durch dasselbe gemacht wird. Durch was? Durch das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Und wenn Jesus das Wort ist, wer hat alles geschaffen? Aber warum hat er alles geschaffen? Weil der Papa ihm einen Plan gegeben hat. Er sagt, bitteschön, mach mal. Jesus hat alles gemacht, wie Gott es geplant hat. Beginnend bei der Schöpfung bis zu der Erlösung oder über die Erlösung bis zu der Vollendung. Ich möchte euch einen Gedanken mitgeben. Wenn Jesus nicht in der Lage wäre, den Willen Gottes zu erfüllen, wisst ihr, was das bedeuten würde? Das wäre Sünde. Denn wer den Willen Gottes nicht tut, der sündigt. Wenn Gott offenbart seinen Willen, und wenn wir ihn tun, dann sündigen wir nicht. Wenn wir den Willen brechen, sündigen wir, richtig? Wenn Jesus nicht in der Lage wäre, den ganzen Ratschluss zu erfüllen, dann hätte er gesündigt. Das sei Ferne. Das ist die Garantie, dass er alles vollenden kann. Wenn der Vater ihm gesagt hat, alles, er sagt, alles, Vater, was du mir gegeben hast, habe ich erlöst. Niemanden habe ich verloren. Wenn Jesus also einen verloren hätte, dann hätte er den Willen des Vaters nicht. Ist das denkbar? Deine und meine Garantie, deine und meine Heilsgewissheit besteht nicht in dem, was ich tue, sondern in dem, was Jesus getan hat. Besteht nicht in meiner Sündhaftigkeit, sondern besteht in seiner Sündlosigkeit. Versteht ihr das? Das ist das Evangelium. Und er sagt, es hat überwunden. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Interessante Verwendung, gell? Wer hat überwunden? Ein Löwe. Steht, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda. Was bedeutet überwinden? Erinnert euch an Kapitel 3, wie sind wir gestartet? Wer überwindet, dem gebe ich das Recht zu herrschen. Wie auch ich überwunden habe und jetzt herrsche. Wir müssen uns fragen, was bedeutet überwunden? Aber erstmal, wer hat überwunden? Ein Löwe. Ist Jesus ein Löwe? Versteht ihr, wir können es nicht einfach so durchziehen. Jesus ist kein Löwe. An dieser Stelle ist ja sehr einfach, gell? Ja, weil wir hier Klarheit haben über Jesus. Je mehr Klarheit wir über Jesus in anderen Stellen haben, umso klarer werden uns auch diese Bilder werden. Aber weil wir nie Jesus suchen, darum ist es uns nicht klar. Darum müssen wir dann immer buchstäblich nehmen, weil wir müssen uns alles klammern, weil das alles uns unsicher ist. Richtig? Ich sage euch noch einmal, es ist ein Geheimnis. Und wenn es alles so einfach, ein Bruder sagt mir, ja, warum hat Gott einfach nicht so aufschreiben lassen, wie es gemeint ist? Gell? Weil es ein Geheimnis ist. Weil es ein Geheimnis ist. Und Gott in seiner Gnade es offenbart. Das heißt, es ist nicht verfügbar. Es sei denn, Gott schenkt es. Das macht uns ganz schön abhängig von ihm, gell? Aber das wollen wir nicht. Gott, wenn ich heute Morgen stille Zeit mache, dann bist du gefälligst da. Weißt du, ich habe so Zeit zwischen Viertel vor und so, ja. Oh, keine Zeit. Oh, gut, dass du da bist. Morgen treffen wir uns dann wieder hier, gell? Oh Gott, jetzt habe ich keine Zeit. Ich komme in Gottesdienste. Wir werden eingeladen zu predigen. Und die Gottesdienste beginnen und man sagt, oh Gott, wir wollen dir begegnen heute. Begegne uns, rede zu uns. Und ich sitze 45, bis manchmal bis eine Stunde da und warte, bis Gott reden darf. Und die Gemeinde redet über sich, über ihre Veranstaltungen, über ihre Aktivitäten und lobt und preist sich selbst, was sie alles geschafft hat, nicht geschafft hat, was sie vorhat und nicht vorhat. Und dann, als der Zeitpunkt kommt, dass Gott reden darf, dann heißt es, oh, wir haben nur noch ein paar Minuten. Gott, tut mir leid, aber der Gottesdienst ist gleich aus, weil die Zeit ist schon rum. Aber rede zu uns. Nicht, weil ich gerne rede. Was passiert hier? Wer hat überwunden? Der Löwe aus dem Stamm Juda. Wieso nennt ihn so? Es ist ein Verweis auf das Alte Testament, richtig? Wisst ihr, wo das steht? Mose. Darf ich euch das zeigen? Schlagt mal 1. Mose, Kapitel 49 auf. Jetzt, liebe Geschwister, und ich meine es sehr ernst, und ich hoffe, ihr seht meine Herzenshaltung, und das ist kein Rühmen, Selbstrühmen ist. Aber jetzt, was ich jetzt mit euch anschauen müsste, habe ich in 1,5 Jahren im Hauskreis gemacht, Montag für Montag für Montag für Montag. 1,5 Jahre. Um zu verstehen, was bedeutet der Löwe aus dem Stamm Juda, braucht man, also habe ich 1,5 Jahre gebraucht, um das deutlich zu machen. Denn hier, ich mache das jetzt sehr schnell. Die ersten 2 Kapitel beschreiben den Mensch im Segen, im 1. Buch Mose. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wenn ihr wissen wollt, wie sehr, dann schaut euch die ersten 2 Kapitel. Das heißt, der Mensch im Segen. Aber der Mensch will nicht im Segen Gottes bleiben, sondern fällt, Kapitel 3. Durch wen? Durch den Teufel. Und dann bekommen wir im 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15, das erste Proto-Evangelium. Schon mal davon gehört? Das erste Ur-Evangelium. Dort heißt es, dass der Nachkomme der Frau, der Schlange, den Kopf zermalmen wird. Und er wird sie ihn in die Ferse stechen. Das ist der erste Hinweis, dass der eine Er, und wie wissen wir, was es ist? Also wenn wir ganz neutral in die Bibel, wissen wir nur, dass es ein Er ist, keine Sie. Ein Er, ein männlicher Nachkomme, ein Same, einer Frau. Willkommen Weihnachten. Und er, dieser eine Er, wird der Schlange, nämlich den Teufel, das wissen wir in Offenbarung, dass es Teufel jetzt war, wird Kopf zertreten. Das bedeutet was? Ein bisschen wehtun? Er wird ihn besiegen. Aber die Schlange wird ihm dabei, bei diesem Sieg, etwas antun, richtig? In die Ferse stechen. Kreuzigung. Richtig? Und jetzt ist doch die spannende Frage, ja, wer ist dieser Er? Ja, wir wissen das, gell? Aber wenn man die Bibel von vorne bis hinten liest und mal dahin kommt und wenn ihr sagt, oh Willi, wo soll ich anfangen? Ich habe jemanden Ungläubigen, Muslim oder wer auch immer, was muss ich ihm zeigen? Sagt er, nimm die Bibel. Ja, wo anfangen? Ja, im Johannesevangelium. Nein, 1. Buch Mose. Ja, was ist so kompliziert? Erklärt ihm das. Zeigt ihm, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Zeigt ihm, warum der Mensch sich gegen ihn entschieden hat. Zeigt ihm, wie Gott den Menschen wieder in seinen Segen zu ihm zurückbringt. Wie bringt er ihn wieder zurück ins Paradies? Denn da wurden sie herausgeschmissen, richtig? Und das zuerst muss was passieren? Der Feind, der sie daraus dafür gesorgt hat, der muss besiegt werden. Durch den Er. Und jetzt sagt er, und jeder Neugierige, Bibelforscher, ich bin ein Bibelentdecker, ja, ich will es wissen, Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Und der Geist Gottes, lies weiter, mein Freund. Ja, ich würde gerne wissen, wer. Ja, lies doch weiter, sei doch ein bisschen geduldig. Ich habe dir so viel zu sagen. Und jetzt führt uns der Geist Gottes, anfangen von diesem ersten Er, durch die Schrift durch das ganze Alte Testament und stellt uns den Er vor. Es geht um diesen Er in der ganzen Bibel. Wer ist denn Er? Und dann sagt uns, dann werden wir eine Heilslinie uns gezeigt, nämlich die Geschichte, Heilsgeschichte. Und dann heißt es nämlich Adam, und wer kommt dann? Seth, und dann? Ich mache große Sprünge. Wir kommen dann bei Noah, wir kommen bei Abraham, Isaac, Jakob, Juda, David, Jesus. Und dann merken wir, ups, dann ging es ja gar nicht um David, denn da ging es ja um Jesus. Es ging ja gar nicht um Noah, es ging ja gar nicht um Abraham. Aber mit jedem einzelnen von diesen Namen wird uns deutlich gemacht, was dieser Er tun wird. Jede einzelne Person in dieser Heilslinie macht uns deutlich, wer er sein wird, für wen er in die Welt kommen wird, wie er erlösen wird, wen er erlösen wird, auf welcher Grundlage er erlösen wird. Nur als Beispiel. Bei Noah wenige Seelen gerettet, nämlich durch die Arche. Wer in der Arche war, wurde nicht gerettet. Der Rest ja. Wer in Christus ist, jeweils. Wer in der Arche war, wurde gerettet, der Rest nicht. Wer in Christus ist, wird gerettet, der Rest. Darum sagt Jesus, so wie in den Tagen Noahs. So, wer wie Abraham glaubt, wird gerettet werden, der Rest wird untergehen wie Sodom und Gomorra. Und mit jedem einzelnen dieser Namen werden wir vorbereitet, dann, damit, wenn Jesus kommt, alle absolut Klarheit haben, wer er ist. Tragischerweise keine Klarheit. Warum? Weil man Geschichten gelesen hat und nicht begriffen hat. Und die Schriften, ihr sucht nach dem ewigen Leben und die sind es, die von mir zeugen. Darum kommt ihr nicht zu mir. Versteht ihr das? Darum sagt er das in Johannes Kapitel 5. 1. Mose 49 ist eine Zwischenstation. Und mit der Geschichte von Juda lernen wir etwas, wer er sein wird, okay? Und glaubt mir, allein wenn man Mose durchgelesen hat, wisst ihr, was wir alles über Jesus schon wissen will? Wir hatten es gehabt, gell? Wer war noch im Hauskreis? Die Martina. Die ist nicht da. Das erste Buch Mose reicht schon, um eigentlich fast alles über Jesus zu wissen. Wisst ihr, wer die Frau am Jakobsbrunnen war? Von der Nationalität. Eine Samariterin. Die waren ein Mischvolk. Aus den Stämmen, den 10 Stämmen Israels. Und durch die Assimilisierung, sagt man das so? Ja. Haben sie verschiedene Gottheiten angenommen, Religionen, das wurde vermischt. Das ist die Assimilisierung. Und die haben nur noch die 5 Bücher Mose akzeptiert, mehr nicht. Und die haben ihren eigenen Berg sich gewählt und eine eigene Religion gemacht. Und diese Frau, als sie mit Jesus spricht, wisst ihr, was sie sagt? Als Jesus sagt, wenn du zu mir kommst und so weiter, wenn sie merkt, dass der Prophet ist, sagt sie, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Auf den sollen wir hören. Und sie, wisst ihr, was sie nur hatte? Die 5 Bücher Mose. Und Jesus sagt zu ihr, Fräulein, voilà, ich bin's. Überlegt, oh, ich kriege Gänsehaut. Ich bin's. Oh, bist du der Kommende? Bist du der Er? Und jetzt überleg mal eine Sache. Als der Engel zu Maria kommt und sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Der Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und das in dir Gezeugte wird der Er sein. Wisst ihr, was die Maria, überleg mal was. Wer bin ich, dass ich jetzt diese Frau bin? Und auf einmal Maria liest und dann sieht die eine Jungfrau wird schwanger. Jesaja 7, das bin ja ich. Überlegt mal. Oh, wer bin ich? Hier bin ich, deine Magd. Und was sie dann erleiden musste, habt ihr keine Ahnung. Keine Ahnung. Was sie bereit war, für den Herrn zu tun. Wie erklärt sie, dass sie mit keinem Mann geschlafen hat? Glauben die Leute, ja, der Geist Gottes hat gezeugt. Über was reden wir an Weihnachten? Aus der Perspektive eines Esels. Jetzt zeige ich euch einen Esel. 49. Hier haben wir den Segen Jakobs. Und die Segenslinie wurde übergeben immer durch den Segen des Stammesvaters. Und wenn man, darum sind Geschlechtsregister in der Bibel so wichtig und nicht langweilig, wenn man sie versteht, warum sie da sind. Ich liebe die, ich predige über sie. Aber wenn man keine Ahnung hat, ohne Jesus ist jedes Geschlechtsregister todlangweilig. Und erzeugt ihr den, und erzeugt ihr den, und erzeugt ihr den. Nicht mal zum Namen geben taugen sie was. Denn die meisten kann ich nicht mal aussprechen. Außer einem Achim habe ich gefunden. Oder David, ja. Aber wenn man sie in Jesus liest, oh, die leuchten. Da klickt man den Namen an und dann geht eine Welt auf. Aber die muss man anklicken. Das heißt, man muss das Alte Testament kennen. So, wir kommen bei Kapitel 49 an. Und wir sind da Jakob in Ägypten mit seinen Söhnen, mit den 12 Stämmen. Und bevor er stirbt, wird jetzt der Segen von Jakob weitergegeben. Und jetzt ist die Frage, auf wen geht der Segen weiter? Und interessanterweise, bedenkt bitte das, irgendwie erbt selten der Erste. Okay? Was glaubt ihr, warum? Weil der Erste es immer ablehnt. Esau lehnt es ab und es bekommt wer? Jakob. Wer hat Christus zuerst abgelehnt? Mein erster Sohn bist du, sagt Gott zu Israel, als Ägypten war. Und dieser erste Sohn hat ihn abgelehnt, hat ihn für das Irdische verkauft, nämlich für ein Linsengericht. Und was war Jakob wichtig? Das Irdische? Ich lasse dich nicht los, ehe du mich. Ist schon interessant, obwohl es ein Räuber war und Betrüger, ein Sünder durch und durch. Wie du und ich. Aber ihm war der Segen Gottes wichtig. Darum hat Gott ihn geliebt. Nicht, weil er sündlos war, sondern weil er den Segen Gottes ersehnt hat. Das war Jakob. Das ist in der Linie. Und so sind wir bei Jakob. Und dieser Segen geht jetzt weiter. Und bekommt den Ruben? Nein. Denn Ruben hat es verwirkt. Er hat mit seiner Frau seines Vaters geschlafen. Er kriegt den Segen nicht. Kriegt Simeon und Levi die Nächsten? Auch nicht. Die haben ein Volk ausradiert. Die kriegen auch keinen Segen. Und wer kriegt es dann? Judah, ab Vers 8. Schaut mal mit mir. Judah, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf deinem Nacken deine Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Liebe Freunde, wann geschah das? Gab es eine Zeitraum in der Geschichte Israels, als alle Söhne Israels sich von Judah verbeugt haben? Wann war die Hand Judas, des Stammes Judah, über alle Stämme? Wisst ihr, dass es nicht um Judah geht hier? Sondern um den einen, der aus dem Stamm Judah kommt. Den werden preisen alle Stämme. Erinnert uns ein bisschen an Josef, gell? Aber jetzt schaut mal, was ist Vers 9. Judah ist ein junger Löwe. Warum wird Judah mit einem Löwen beschrieben? Jetzt lernen wir kennen, nicht nur den Heilsweg und nicht nur das Wichtigste des Segens, sondern jetzt lernen wir, wer wird der Schlange den Kopf zertreten? Es wird ein König sein. Das hat was mit dem Bild Löwe zu tun. Es ist einer, der stark und mächtig ist. König der Löwen. Kennt ihr den Trickfilm? Es wird ein Löwe sein. Aus dem Stamm Juda wird, was wir hier schon lernen, guck mal, im ersten Buch Mose lernen wir, es wird ein König kommen. König der Könige. Und als die Weisen nach Jerusalem kamen, was fragten sie? Wo ist der König der Juden geboren? Wisst ihr, warum sie kamen? Weil sie die Bibel kannten. Nicht, weil sie irgendeine komische Sternkonstellation, Vaterstern, Mutterstern, zeugten Babystern. Weil sie lasen und wussten, was in dem Buch Mose steht, nämlich. Und ich sah, noch nicht jetzt, aber bald, ein Stern geht auf über Jerusalem, über Israel. Ein Stern geht auf. Ein König ist geboren. Judah wird in Verbindung gebracht mit Löwen. Vers 9 heißt es, von Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe, wie eine Löwin. Vom Raub. Er hat etwas erbeutet. Er hat etwas erkämpft. Er hat etwas mitgebracht. und er lagert und kauert. Er hat eine Beute gemacht. Vers 10. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Allein dieser Vers ist gewaltig. Gehen wir ein, zwei Worte durch. Nicht weicht das Zepter von Juda. Was ist das Zepter? Herrschaft. Bis dass der kommt und noch die Herrschaft stab zwischen seinen Füßen. Wiederum das Bild für Herrschen. Das sind Bilder. Wenn wir sie hier verstehen, dann haben wir keine große Schwierigkeit, die Offenbarung zu lesen. Wenn wir sie hier nicht verstanden haben, dann haben wir ein großes Problem. Und dann sagen wir, ja, was müssen wir bildlich deuten, was müssen wir nicht bildlich deuten. Das heißt, wo muss man anfangen, die Bibel zu lesen? Am Anfang. Und mach bitte nicht zu schnell. Hauptsache, ich habe mein Jahresziel erreicht. Einmal im Jahr durch die Bibel. Yeah, bin ein guter Christ. Hast du schon mal die Bibel einmal im Jahr durchgelesen? Nee, ich hab's. Und was weißt du noch davon? Es war eine lange Zeit. Es gab schwere Kapitel. Bei den Geschlechtsregistern bin ich da durchgebreddert. Beim dritten Buch Mose habe ich es überflogen. Bei den meisten kannte ich eigentlich schon alles, weil die Geschichten, die habe ich schon seit Sonntagsschule kennengelernt. Oder? Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Oder dieses hebräische Wort ist nicht so einfach, aber wir könnten übersetzen, bis dass der Gottheld kommt oder der Christus. Wir haben eine Verheißung. Es kommt der Schilo, der Christus, der Gottheld aus dem Stamm Juda und er wird ein König sein. Und er wird etwas gefangen nehmen, er wird sich erkämpfen. Und diesem, nicht Juda, aber diesem gehört der Gehorsam wessen? Der 12 Stämme Israels. Der Gehorsam aller. Denn es wurde schon verheißen dem Abraham, in dir werden gesegnet alle Völker. Da gab es Israel noch nicht einmal, aber der Israel entstand aus Abraham. Nur nebenbei, wer war Abraham? Woher kam er? Und was ist das? Abraham war ein Heide. Und als Gott ihm all das versprochen hat, war er beschnitten. Da war er noch ein Heide. Das lieben die Juden nicht. Das heißt, Gott hat gesagt, in dem Abraham werde ich mir mein Volk bauen. Und zwar aus wen? Aus Heiden. Und das ist das wahre Israel. Das wahre Israel besteht aus den Erwählten, aus den Heiden. Das hat Gott bei Abraham gemacht. Das ist ein Bild. Und zwar wie? Aus Gesetz? Darum aus Gnade, darum vor der Beschneidung das gemacht, damit es deutlich ist. Allein aus Glauben, nicht aus Werken mache ich das. Ich baue mir das wahre Israel aus Glauben. Aber warum das Gesetz dann das Ganze, gell? Denn ohne Gesetz erkenne ich nicht, dass ich einen Erlöser brauche. Dass das Volk erlöst werden muss, dass es ein Lamm braucht und nicht nur ein Löwen. Woher wisst ihr, dass der Bodensee sauber ist? Da geht man hin und macht eine Probe. Und wenn die Probe gut ist, ist der ganze See gut. Ist die Probe schlecht, ist der ganze See schlecht. Richtig? Wisst ihr, was Israel ist? Eine Probe. An diesem Volk zeigt Gott, wie schlecht der Mensch ist. Nicht nur Mensch, sondern die ganze Menschheit. Und die tat noch schlimmer als die Völker, sagt Gott. Noch schlimmer. Dem gehört der Gehorsam der Nation. Und als Jesus den Sieg errungen hat, als der Löwe der Schlange den Kopf zertreten hat, was hat er gesagt? Geht hin in alle Versteht ihr diesen berühmten Missionsbefehl? Wie oberflächlich wir ihn lesen. Aber versteht ihr, dass er permanent überall im ganzen Testament immer und immer und immer wieder auftaucht? Weil Jesus der Löwe ist, weil er besiegt hat, darum kommen die Nationen zu ihm. Zu ihm. Und nicht nach Jerusalem, das Buchstäbe, zu ihm. Denn er ist das, der wahre Berg. Er ist Zion. Er ist die Stadt Gottes. Er ist der Tempel. Darum kommen die Völker zu ihm und bringen die Kostbarkeiten. Und glaubt ihr, die bringen Gold mit? Buchstäblich? Wisst ihr, was die Kostbarkeiten sind? Bitte? Die Kostbarkeiten ist jeder einzelne Gläubige. Jeder einzelne, das sind die Kostbarkeiten aus den Nationen. Vers 11, jetzt wird es toll. Und ich habe nur 10 Minuten für das Toll. An dem, jetzt wird deine König, jetzt, also uns wird beschrieben, wir haben einen König. Und dieser König, das ist der Siegenwirt, der er ist ein König. Wir haben gelernt, dass seine Königsherrschaft sein wird über die ganze Welt, nämlich über alle Völker, richtig? Und jetzt lernen wir, wie diese Königsherrschaft aussieht. Und jetzt schaut mal, die wird uns beschrieben. Und dieses Bild, jetzt kommt der Esel ins Spiel. Und das ist die Perspektive für einen Esel. An den Weinstock bindet er einen Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Das ist das erste Bild. Seine Königsherrschaft sieht aus wie Folgendes. Wenn er einen Eselsfüllen nimmt und einen Weinstock einer Edelrebe bindet. Alles klar? Also Jesus muss das buchstäblich dann machen. Nein. Abgesehen davon, dass er auf einem Esel eingeritten ist in Jerusalem. Auf einem Eselsfüllen, richtig? Warum hat er das gemacht? Hätte doch auch einlaufen können. Wenn wir Palmsonntag lesen, dann hat er den Jüngern ganz genau gesagt, was passieren wird, wenn sie kommen werden. Gell? Warum? Weil er was wusste? Was in der Buchrolle geschrieben ist. Denn er wusste das. Warum macht er das? Weil er dadurch etwas sagt. Bevor er reinreitet, Freunde, was hat er gesagt und warum hat er geweint? Ich habe das in diesen Tagen schon mal gesagt. Könnt ihr euch erinnern? Wie eine Hähne die Küken sammelt und dann sagt, Jerusalem, Jerusalem, wenn du nur erkannt hättest, was dir zum Frieden, was dir zum Frieden dient, wenn du nur verstanden hättest, von welchem Frieden die Rede ist. Denn mein Reich ist ein Friedensreich. Jetzt erkläre ich euch das. Das ist das Bild eines Esels gebunden an einem Weinstock. Warum? Wer ist von euch Winzer? Wer kennt eine Edelrebe? Gut. Ihr dürft das übrigens. Von mir aus dürft ihr das. Überlegt mal, welcher Winzer würde einen Esel an eine Edelrebe binden? Ich denke, nicht viele Kluge. So. Das macht man nicht. Ja, warum denn nicht? Der frisst doch alles weg. Okay, aber dieser macht's. Ist er dumm? Das sei ferne. Der Löwe aus dem Stamm Juda ist nicht dumm. Warum macht er es dann? Wann bindet man einen Esel an eine Edelrebe? Wenn er es fressen darf. Aber wann darf er fressen? Wenn es viel gibt. Wenn es wenig gibt, dann spart man diese eine Edelrebe. Aber wenn man sagt, ich habe so viel, friss in Überfluss. Wann hat man es in Überfluss? Wenn man sich in Krieg in Zeiten des Friedens. Und seine Königsherrschaft wird ein Friedensreich sein. So wie einer, der ein Esel an eine Edelrebe bindet. Versteht ihr das? Das ist ein bildlicher Sinn, oder? Hier lernen wir, wie man die Bibel liest. Weiter geht's. Aber das reicht nicht. Wir brauchen noch ein Bild. Und dann heißt es, und er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Und jetzt nicht zu schnell. Jetzt können wir meinen, ja, das ist Gericht, gell? Nein, nein. Wann? fährt man sein weißes Kleid in einem teuren Edeltropfen. Voilà. Das Bild ist das gleiche, ist eine Parallelität. Wenn ich viel habe, hey cool, ich trinke, oh, voll lecker. Oh, ich könnte ja auch mein Kleid da waschen, weil ich habe ja so viel. Überfluss. Kommt her zu mir. Und ihr werdet Leben haben in Überfluss. Aber was für Leben? Geistliches Leben. Was für Wasser? Geistliches Wasser. Denn gesegnet sind wir mit jedem irdischen Segen? Geistlichen Segen. Und wenn wir das nicht begreifen, dann werden wir uns permanent als die Ärmsten, oh, ich bin so arm, Jesus liebt mich nicht so arg wie den anderen. Schau mal, bei dem Ding geht es voll gut in seinem Leben. Guck mal, der hat keine Probleme, der hat nie Krankheiten. Guck mal, der ist gesegnet, aber ich bin nicht gesegnet. Das kann nur der sagen, der dem keine geöffnete Augen hat für die geistliche Realität. Das tut Not der Gemeinde, dass sie ihre Augen aufheben nach droben hin und nicht nach unten hin. Aber permanent höre ich nach unten hin, weil das muss ja alles praktisch sein. Das ist in meiner Anklage gegenüber meinen Predigten. Ich will jetzt nicht praktisch genug. Okay, du hältst ganz 10 Schritte, wie dein Leben gelingt. Darum geht's. Seht ihr das? Was Esel bedeutet? Wer ist dieser Löwe? Der Löwe aus dem Stamm Juda ist der, der Frieden bringt. Warum? Weil er der Schlange den Kopf zermalmt. Und dann müssen wir die Linie weitergehen. Und wir kommen zu dem Stumpf Isais. Und wer ist der Stumpf, der aus dem Stamm Isai hervorwächst? Aus dem Stamm wächst einer heraus. Wer? David. Und wer ist dieser David? Der König David, richtig? Und jetzt guckt euch mal das Leben David an. Wie kam er zur Herrschaft? Sofort? Als David gesalbt wurde als König, richtig, von Samuel, von Gott eingesetzt, hat sofort das ganze Volk ihn akzeptiert. Aber war er schon König? Er war König, Freunde. In dem Moment, wo er zum König gesalbt wurde, war er König. Aber da gab es noch einen König, der dachte, er ist König. Und dann musste der Saul erst unter seine Füße. Okay? Und dann wurde ganzes Reich ihm übergeben, richtig? Aber in der Zwischenzeit gab es einen Stamm, und zwei Stämme, die ihn David angenommen haben, okay? Muss ich noch weiterreden? Versteht ihr das Bild? Wie es zu seiner Herrschaft kommen wird. Zuerst ist ein kleiner Teil. Und dann, bis alle Feinde weg sind, dann das ganze Reich. Aber er herrscht ab dem Moment, ab dem der gesalbt ist. Und was haben wir in Daniel gelesen? Bis zur 70. Woche und ein Heiligstes wird gesalbt werden. Seht ihr, wie das alles zusammenhängt? Guckt euch die Herrschaft Davids an und ihr versteht warum. Und das Bild ist gewaltig. Und wenn man ein Geschlechtsregister liest und Isa erzeugte David und man bei David einfach weiterliest, ja, kenne ich ja. Wehe dem. Dann schlag David auf und liest es nach. Und liest nicht einfach die Geschichte, sondern sucht Jesus. Sucht Jesus. Oh Mann. Ich muss in der Offenbarung aufhören, deswegen, ich habe noch 2-3 Minuten. Kapitel 5. Meinetwegen, das nächste Jahr können wir uns wieder treffen und dann geht's weiter. Schaut mal, Kapitel 5, das will ich noch machen kurz. Kapitel 5, Vers 6, schaut mal. Also, der Älteste sagt, weine nicht, hör auf zu heulen. Es gibt einen Grund zur Freude. Es hat jemand überwunden. Jemand, der der Schlange den Kopf zermalmt hat. Das ist der Grund der Freude. Das ist das Überwinden. Das heißt, der Sieg ist vollbracht. Das hat ja was mit den Fersen stechen, das hat was mit Kreuz zu tun und diese Dinge, richtig? Und jetzt schaut mal. Und Johannes freut sich und denkt, oh, das ist mal eine gute Nachricht. Ja, wer ist das denn? Kenn ich den? Ja, wo ist der Löwe? Wo ist der Löwe? Ich sehe keinen Löwen. Wo ist der Löwe? Da steht ein Lamm. Kein Löwe. Was? Ein Lamm. Ist Jesus ein Lamm? Nein. Das Bild ist, er sieht Jesus als geschlachtet. Das heißt, gestorben und auferstanden. Warum auferstanden? Weil er steht und nicht liegt. Die Überwindung, die Würdigkeit liegt in der Überwindung des Teufels und des Todes. Jesus ist auferstanden. Und Johannes freut sich. Und weil er auferstanden ist, wisst ihr, was er hat? 10 Hörner gekriegt. Nun, auch das wäre lächerlich. Es war ein Puck, 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 Puck. Und Johannes sagt, Jesus, jetzt ist er komplett anders aus, wie ich dich in Kapitel 1 gesehen habe. Was ist los hier? Ich komme ja komplett durcheinander. Ja, wie bist du denn eigentlich? Nein, er sieht nämlich Jesus seine Herrschaft. Ab wann bekommt er die 10 Hörner? Nachdem er auferstanden ist und nicht nachdem 2000 Jahre vorbeigegangen sind. Und er bekommt die Herrschaft und den 7-fachen Geist. Wieso bekommt er ihn? Die Zeit reicht mir nicht, um Apostelgeschichte 2 aufzuschlagen. Aber da heißt es, nachdem er auferstanden ist und zu der Rechten des Gottes gesetzt hat, hat er den Geist vom Vater empfangen und jetzt ausgegossen, was ihr seht und hört. Wann fand das stand? Wann? Das ist Pfingsten. Zukunft. Pfingsten. Was steht da über den Heiligen Geist? Guck mal, ich habe jetzt meine Bibel nicht da. Was ist mit dem? Wo ist der Geist? Ausgesandt auf die ganze? Ja, warum das denn? Warum ist er ausgesandt auf die ganze Erde? Ausgesandt nur zu einem Volk? Auf einen bestimmten Ort? Geht hin in alle Welt. Seht ihr das? Ist das mystisch? Ist das unheimlich? Wenn ihr Apostelgeschichte lest, macht ihr so. Da freut ihr euch doch, oder? Das ist Apostelgeschichte. Legt die Bibel mit der Bibel aus und nicht mit der Tageszeitung. Das ist die gute Nachricht. Oder 7. Entschuldigung, 7. 7 steht ja für die ganze Herrschaft. Entschuldigung, ich habe frei zitiert, habe mich versündigt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. 7 steht genau wie 7 für 7-facher Geist, für ganzer Geist, genauso 7-fache Hörner für ganze Herrschaft. Er hat nicht nur eine Teilherrschaft. Das heißt, er hat nicht nur eine Herrschaft im Himmel, sondern auch die Herrschaft auf der Erde. Mein lieber Lehrer, den ich schätze und in alle Ehren halte, aber ich erschrak damals schon, ich war verunsichert, das ist der richtige Ausdruck. Als wir beim Unterricht gemacht haben und Daniel durchgenommen haben und diese Dinge durchgenommen haben, du weißt, wen ich meine, er sagte mir, wir dürfen nicht in der Gemeinde singen, Jesus, du bist König über uns. Er hat gesagt, wir dürfen das nicht singen. Wisst ihr warum? Weil Jesus ist nicht König über uns, er ist nur der König der Juden. Er ist unser Retter, aber nicht König. Und dann dachte ich, bing, 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 bing. Aber was hat mein Lehrer gesagt? Das hat mir Fragen ausgelöst. Ich halte ihn in Ehren. Aber das muss zum Denken nachgeben. Und wenn ihr mündig seid, dann denkt, oh, großer Lehrer, er sagt das. Ich erwarte nicht, dass ihr das glaubt, was ich sage. Ich erwarte, dass ihr glaubt, was die Schrift sagt. Wenn das, was ich sage, nicht die Schrift übereinstimmt, verschmeiß es weg. Wenn aber das ist in Entsprechung das, was in der Schrift steht, ich bitte euch, glaubt. Und darum, ich schließe ab, und darum betet die ganze Schöpfung an. Und sagt, würdig, würdig, würdig. Und die Ältesten fallen nieder und sagen, würdig. Und wisst ihr, die Schöpfung in seiner Funktion löst die Verherrlichung der Gemeinde aus. Die Gemeinde und ihre Funktion löst die Verherrlichung, wisst ihr, von wem aus? Von den Engeln, Kapitel 7. Nachdem sie gesehen haben, was Gott mit den Engeln, mit der Gemeinde gemacht hat, flippen die Engel aus. Nachdem die Gemeinde sieht, was Gott mit der Schöpfung gemacht hat, flippen sie aus. Versteht ihr das? Das ist das, was die Offenbarung uns zeigt. Was unsere Berufung ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. Aber die Zeit reicht nicht aus. Und ich habe das Gefühl, dass manches ihr es auch noch nicht ertragen könnt. Weil es braucht es, das zu verdauen. Und ich glaube, ich habe euch ein dickes Steak hingelegt, an dem ihr eine Weile knabbern müsst. Und verdauen müsst. Und ich bitte Gott, dass es euch süß schmeckt. Ja, ich flehe darum. Ich bete. Und danke dir für deine Offenbarung. Und ich meine so, wie ich sagte, für deine Enthüllung deines Ratschlusses. Danke, Herr, für deine Schöpfung und deine Erlösung. Danke für deine Allmacht und diese Gewissheit und diese Sicherheit. Du kommst zum Ziel. Mir fehlen die Worte und das würde wieder viel Zeit brauchen, um das nochmal dir so alles zu sagen. Aber du siehst mein Herz und du siehst das Herz meiner Geschwister. Und ich bitte dich, nimm diese Anbetung an vor deinem Thron im Himmel. Und ich bitte dich mit der Gemeinde, wir bitten dich, dein Wille geschehe auch hier auf der Erde. Verwirkliche es. Du wirst es tun. Komme bald her. Amen.